zweite Teil.
Der zweite Teil.
Ja. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen, weiteren, fantastischen Folge unseres Busbastler-Podcasts. Wenn ihr die erste Folge dieser GTÜ- bzw. Wohnmobilzulassungsthematik noch nicht gehört haben solltet, Stopp drücken und eine Episode zurückspringen.
Viele Infos schon in der ersten Folge und deswegen auch die zweite Folge, weil es einfach zu vollgepackt war. Wir wollten euch nicht überfordern. Und deswegen hier jetzt der zweite Teil unserer Wohnmobilzulassungsfolge Made by Busbastlern und der GTÜ.
Ja, los geht's.
Oh, sehr schön. Massivholz okay, fragt T5 Adventure. Saunabeplankung an der Decke, Fragezeichen. Warum wird das vielfach bei den Prüfern nicht beachtet, manchmal doch? Ich glaube, da ist so ein bisschen das Thema, dass du halt eben lange Latten an die Decke oder halt eben auch die Seite quasi geschraubt hast.
Also wie man das von zu Hause quasi kennt.
Genau, was natürlich, also so das Vorurteil, was ich auch öfter mal auch erzähle, so, ne? Also wenn du jetzt quasi einen Auffahrunfall hättest und von hinten rauscht ein LKW rein und dann hast diese langen durchgehenden Latten verschraubt, ist natürlich im Fahrbereich Sicherheit nicht ganz so geil. Spielt das für die Wohnmobilzulassung eine Rolle?
Also ich fürs Wohnmobilthema würde ich sagen nicht.
Nein, wir haben jetzt nicht geläufig. Im Endeffekt muss es ja zum einen wohnlich sein, zum anderen ist es ja auch immer noch eine Halteverantwortung, was ich mache, ob ich jetzt die Holzdecke haben will, ob ich es mir leisten kann vom Gewicht, auch technischen, aber es ist ja auch eine Frage, passt das auch noch rein? Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo mit 50, 60 irgendwo drauf fahre, dann will ich nicht die Latte da im Rücken drin haben. Wobei doch was verzeiht, auch von Luftfeuchtigkeit, das ist ja Holz arbeitet, das ist ja ein lebendiger Werkstoff.
Ja, wir haben heute zufällig, oder wir haben heute auch uns auch mal beim ADAC ein Video angeschaut, Crashtest eben von, das war ein serienmäßig fertiges Wohnmobil. Da war ich schon überrascht, dass auch was da alles dann sich gelöst hat bei 50, 56 km/h. Da war die komplette Küche, die komplette zweite Sitzreihe, war rausgerissen. Und dann dachte ich, also nicht dafür, dass es jemand wohl irgendwann geprüft hat. Auch das Thema Sitzbefestigung, der hat gleich versagt und der ist auch die komplette Kücheninsel oder ist ja durchs Wohnmobil gesegelt dann. Also das war dann schon hart, dafür, dass es halt eben ein Serienfahrzeug war, nenne ich es jetzt mal. Ja. Hat mich schon überrascht. Und deswegen, um vielleicht dann die Analogie dazu zu finden, würde ich jetzt sagen, grundsätzlich kann man sich da seine Holzwand reinmachen, seine Holzplanken. Sofern es eben bei der Abnahme so aussieht, dass es jetzt nicht direkt eine Gefährdung darstellt. Genau. Entweder für die Person im Auto oder auch andere Verkehrsteilnehmer, weil das mal irgendwo hindurchschießt bei einem Unfall oder so und jemand schwer verletzt.
Okay. Sehr gut, also auch einfach zu merken, ne? wenn die Latten schon euch hinten am Kopfteil hängen, sieht es doof aus beim TÜV. Wenn die aber bei einem Hochdach zum Beispiel, hast du ja vorne dieses Dach, da kommt eine Ablage, können die ja nirgendwo anders als einfach in diese Ablage reinrauschen, sollte nichts passieren. Ja. Also wenn ihr selber, wenn ihr die Augen aufmacht beim Bauen und selber euch mal in die Lage des Fahrens versetzt, dann könnt ihr, glaube ich, solche Fragen, glaube ich, relativ schnell selber klären. Ja.
Was vielleicht halt auch noch ein Tipp wäre, und da mal eine kleine Exkursion in die Werkstoffkunde Holz. wenn man diesen Look möchte, dann wäre es eventuell aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich besser, wenn man dann ein bisschen mehr Geld investiert und einfach eine Multiplex-Platte nimmt, die in Streifen schneidet, weil die in sich einfach stabiler ist, als einfach nur dieses Fichtenholz, das halt sehr spitz splittert im Ernstfall. Aber das, wie gesagt, ist dann eher eine Ladungssicherung-Thematik. Da kann man dann
bestimmt auch bei eurer Academy, dann wird es da auch nochmal.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt machen schon unsere Gäste.
Sehr gut. Lars Leinert schreibt: Werden die Einbauten auf ihre Haltbarkeit geprüft? Jedes Transporterregal muss eine Norm erfüllen und darf sich bei einem Crash kaum deformieren, beziehungsweise durch das Fahrzeug fliegen. Wie ist das dann natürlich mit meinen selber gebauten Hängeschranken, Küchenschranken etc.?
Da ist es so, also es ist nicht in der Norm drin und von dem her wird es von uns auch nicht abgeprüft.
Im Endeffekt ist es ja auch wieder nur Ladung.
Ja.
Und wenn die nicht ausreichend gesichert ist, dann sind wir wieder beim Thema Ladungssicherheit.
Ja, also genau, Das sind schon detaillierte Fragen, aber es ist grundsätzlich, der Grundsatz ist immer noch der, es wird schon eigentlich demjenigen, der es umbauen will, soll erleichtert werden, der Wohnmobilumbau. Ja. Deswegen ist so eine Detailfrage da gar nicht abgeklärt, weil sonst kommt man vom Hundertste ins Tausendste, ist wieder eine individuelle Sache, aber ist auf jeden Fall nicht reguliert. Und
ja, also auch da wieder, wenn der TÜV-Prüfer die Schiebetür aufmacht und es sieht schon Lavede aus, Lavede bedeutet nicht ganz so fest, dann werdet ihr wahrscheinlich da eher mal die Hand an so einen Küchenschrank nehmen, kurz mal wackeln und wenn das Ding schon...
Das hat sein Chef in meinem Auto auch gemacht. Das Erste, was er rein, was er macht, er läuft rein und am Küchenblock.
Der hält ja.
Das sieht gut aus.
Ja, also ich glaube auch da, wenn ihr ordentlich baut, wenn ihr da einfach ein bisschen drauf achtet, dass die Sachen nicht rumfliegen, ist das Thema auch schon erledigt.
Und auch einfach zu eurer eigenen Sicherheit, verdammt nochmal.
Genau. Spannende Frage, sehr spannende Frage, finde ich. Ich habe eine Trennwand, die darf in Nordrhein-Westfalen halb hoch gekürzt werden. Stimmt das? Frage kommt von 7177 Design.
Genau, also in dem Politiv-Platz gibt es auch nochmal die Anmerkung zu Trennwände.
Ja.
Ich habe jetzt aber auch auf YouTube einfach mal geguckt, was da so geht bei den Leuten, was die da so machen. Und im Endeffekt ist es ja auch für die Wohnmobilzulassung wichtig, dass es einen Zugang gibt zum Wohnraum im Endeffekt. Der muss halt geschaffen werden. Wahrscheinlich muss man sich auch wieder auf die Aufbaurichtlinie vom Herrscher nochmal beziehen und gucken, was da geht. Nicht, dass ich da wieder irgendwas trage, weil ich will es halt weghaben, wegflex und dann klappt das Ding am Ende einfach zusammen.
Ja, also es muss auf jeden Fall verbunden sein, sonst wäre das hinten eben wieder ein Laderaum und kein Wohnraum. Dann wären wir wieder bei dem Thema Fahrzeug zur Güterbeförderung. Also es muss auf jeden Fall eine Verbindung da sein, keine Sprechverbindung zählt nicht.
Ja.
Muss wirklich geöffnet sein, aber die wie hoch und wie nicht hoch.
Ja. Das gibt es nicht.
Das also ist mir zumindest nicht
genau bekannt. Also wenn du, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage ist, weil du machst so ein Nachdenken.
Das denke ich nicht.
Das wenn du,
Wiki denken.
Genau, also auch drüber springen gilt.
Mhm.
Also reinklettern würde in dem auch, aber ist ja ein Zugang. Wie du da reinkommst, ist ja völlig Wurst.
Ja, denke ich auch. Also es muss jetzt nicht, es muss nicht bodentief sein.
Genau.
Es gibt ja bestimmt auch Wohnmobile, so Expeditionswohnmobile, bei denen der Durchgang einfach konstruktiv recht schmal ist.
Das ist spannend. Es muss aber ein Durchgang da sein. Das heißt, jeder Van, der seine Trennwand drin hat, wenn er sagt, ich mache meine Küche dahinter, die Trennwand.
Ach so.
Wenn die komplett zu ist, ist es nicht in Ordnung. Also komplett zu ist nicht okay.
Ja. Okay. Spannend. Komplett zu heißt, da zählt auch, wie ihr schon sagtest, diese Sprechverbindung, dieses kleine Schiebefenster, was man da so aufmacht. Da kommt jetzt quasi ich als recht adipös, kommt da jetzt quasi nicht durch. Und das wäre keine Verbindung zu dem Raum nach hinten.
Also nee, die Sprechverbindung, die hatte ich so gemeint, über wie so hier der Chauffeur und ich habe eine Sprechtasche.
Okay, ja.
Also das ist dann, wie groß muss das Fenster sein? Reicht dieses Schiebeding? Also ich mache es einfach so, eine komplett geschlossene Wand ohne Öffnungsmöglichkeit wäre nicht okay. Allein deswegen darf sich ja auch niemand während der Fahrt im Laderaum hinten aufhalten, sollte da jemand vorhaben, einen Sitz drin zu haben.
Ja.
Der sitzt dann wie in so einer Zelle hinten drin, das wäre einfach mal, darf man halt nicht machen im Laderaum.
Ja.
Kennt man auch bei den Treckern, darf auch niemand auf die Ladefläche offiziell.
Ja.
Und wenn wirklich jemand eine möglichst kleine Öffnung in seiner Trennwand haben will, das wäre dann wieder eine Einzelfallbetrachtung.
Ja. Da müsste man vielleicht nachweisen, dass man selber da durchkommt, im schlimmsten Fall.
Vielleicht, genau, dann. Ja.
Dann zeig mal, wie du da durchkommst.
Verdammt, habt ihr Vaseline da?
Ja, genau.
Finde ich gerade richtig krass, wusste ich bis dato jetzt auch noch nicht. Mhm. Das heißt, alle Wohnmobile oder alle selber gebauten Wohnmobile mit einer Trennwand, mit einer komplett geschlossenen Trennwand, sind eigentlich keine Wohnmobile.
Mhm.
Es ist dann ein Laderaum sozusagen.
Also ist dann ein Laderaum, ja.
Spannend.
Immer noch.
Kann ich in diesen Laderaum jetzt einfach was reinschrauben, reinbauen, ein Bett, bla bla, aber Ladung ist dann, muss ja dann entfernbar sein, ne?
Ja, das ist dann die Frage, du willst drauf raus, ob es dann jetzt ein LKW noch ist oder ein Wohnmobil.
Ja, genau.
Also ich glaube, ein Wohnmobil kann man dann noch nicht draus machen und in dem Fall ist es halt einfach ein ich nenne es mal komisch ausgebauter LKW.
Ja, genau.
Das ja, ist aber auch wieder, ja.
Genau, also ihr seid nicht in der Pflicht, irgendwie wirklich, zu sagen, pass auf, da ist jetzt ein Bett drin, ich weiß, dass du da drin schläfst und fertig. Das ist nicht eure Aufgabe sozusagen. Nee.
Und das darf ja auch jemand machen. Also, es gibt ja Leute, die wollen genau sowas. Das sind dann die zum Beispiel am Wochenende mit dem Motorrad auf die Rennstrecke fahren und die haben da hinten ihr Feldbett drin und ihr Motorrad. Sind glücklich, dass sie ihren Transporter haben und wollen da gar kein Wohnmobil draus machen.
Ich sehe das viel bei Transportunternehmen, vor allen Dingen so aus dem Ostblock. Die stehen halt dann am Wochenende halt auf den Parkplätzen, weil sie wahrscheinlich nicht fahren dürfen oder sonst irgendwas und schlafen halt hinten drin im Laderaum.
Das ist die nächste Sache. Das tut mir voll leid für die Fahrer.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch richtig krass. Ja. Aber es ist halt einfach so. Ja.
Gibt es eine Richtlinie zum Thema, also wenn du jetzt sagst Motorradtransport und so weiter, ich hatte das mal gemacht mit einem Transporter, also mit einem offenen Transporter, das Motorrad einfach hinten reingeschnallt und bin damit in den Harz gefahren. Ich hatte nach 2 Stunden dermaßen Kopfschmerzen, weil natürlich das Benzin aus dem Tank rausdiffundiert.
Ach so,
Also gibt es da eine Richtlinie, dass das geschlossen sein müsste, theoretisch, oder ist das nicht euer Gebiet?
Wenn du dich selber vergasen willst, mach halt.
Ja, super, es gefährdet ja auch die anderen nicht, ne?
Nee, das ist wirklich ein Thema, also das betrifft auf jeden Fall nicht uns, weil wir werden ja wieder diejenigen, die in der Prüfhalle warten. Ich denke mal, wenn da wirklich mal eine Kontrolle kommt und da ein aufmerksamer Polizist ist, der sagt jetzt aber mal, halt, das ist schlecht, das ist keine ordentliche Ladungssicherung, du gefährdest dich da und der sagt dann vielleicht, das Motorrad muss raus oder...
Ja. Lassen das vom Gutachter. Das
könnte ja ein Motorrad sein oder auch 20 Benzinkanister, die dann da ausgasen. Also,
ja, genau.
Ja, spannend. Das müssen wir aber mit den Lassisee-Jungs mal besprechen, über das Ladungssicherungsthema dann noch.
Ja, ist wirklich ein ganz großes Thema, ja.
Reichen starke Magnete, auch wieder eine Frage von 7177 Design. Ich werde meinen Namen ändern. Reichen starke Magnete als Türschloss? Ihr wisst, was ich meine. Also Schrank, Magnet.
Wir hoffen für innen.
Genau. Ja, genau. Ja, habe ich auch gerade vorhin so, wo ich das gelesen habe, dachte ich, okay, draußen? Komisch.
Ja. Prinzipiell, wenn am Ende die Ladung gesichert ist, die in den Schränken drin ist, wäre das für mich okay. Weil im Endeffekt erfülle ich ja die Aufgabe, meine Ladung zu sichern.
Genau.
Ob das jetzt zugehängt ist oder mit mega starken Magneten so zugemacht ist, dann
Also auch da bestimmt
drüber diskutieren.
Können wir ganz schnell abschließen. Wenn ihr das so baut, dass euch während der Fahrt die Tür aufgeht und alles rausfällt, seid ihr einfach selber schuld. Ist dämlich. Ja. Macht einen Schrank einfach so, dass er zu ist, dass er fest ist. Campingverschlüsse sind am allergeilsten, weil sie direkt verschließbar sind. Ich habe auch Klickverschlüsse, glaube ich, mit Kugeln drin, die halten echt wie Sau. Also wenn es hält, während der Fahrt, alles cool.
Und aufpassen, dass man dann bei den starken Magneten nicht seine Finger einklemmt, weil ich glaube, wenn man dann mal die Hand noch halb drin hat und die sind wirklich stark,
das ist ekelhaft.
Das weiß er nicht, was für eine Kraft die dann haben, die Magnete.
Habe einen Dachträger und würde hinten an der Hecktür eine feste Leiter installieren, die gleichzeitig als Fahrradträger genutzt werden kann. Fahrrad würde quasi senkrecht in einem Leiterrahmenprofil hängen, fixiert sein. Was für eine spezielle Frage.
Ja, also ich fand die Idee echt eine coole Idee. Da hat man dann so eine 2-in-1-Funktion einfach von der Dachleiter und dem Fahrrad. Also da würde ich sagen, das ist wieder das Thema Ladung, betrifft uns erstmal nicht, aber wenn er es wissen will, wie er es festmachen muss, dann würde ich an seiner Stelle schauen, wie sind denn die Fahrräder an so einem Thule-Heckträger befestigt, geklickt und geklemmt. Ja. Wenn er sich sowas baut und das mit der Leiter verbindet, dann ist das eine coole Idee.
Sehr gut. Kleiner Tipp noch von mir, weil ich habe das irgendwann mal gelesen in diesem Facebook und habe das geprüft und es stimmt tatsächlich auch, wenn ihr ein Fahrrad hinten dran macht, müsst ihr, glaube ich, diese 1 Meter einhalten. Ne? Also es darf nicht länger als 1 Meter hinten rausragen.
Genau.
Ohne Markierung, glaube ich, ist egal. Das Allerwichtigste ist, finde ich, ist diese Lichtgeschichte. Ne? Diese Lichteinrichtung hinten, die hat einen Abstrahlwinkel. Diesen Abstrahlwinkel dürft ihr nicht kreuzen. Bedeutet, alles, was hier hinten dran hängt, darf das Licht hinten auch in einem gewissen Winkel nicht blockieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel das ist.
In der Regel um die 50 Grad. Genau, also in der Regel sind es in 30 Grad kegelförmige Öffnungen.
Ja.
In alle Richtungen.
so in alle Richtungen.
Genau. Also, ja.
Das sollte vielen, man auch noch bei bedenken. Vielen Ersatzradträgern hinten drauf, aber dann auch schon grenzwertig.
Wird es schwierig, genau. Also da muss man wirklich gucken, kommt das Ersatzrad so weit rein, dass man halt wirklich von einem gewissen Winkel das nicht hinten sehen, das Licht sehen kann. Das ist ganz wichtig. Deswegen sind manche Ersatzradträger, vor allem beim Sprinter, die kann man recht hoch setzen, dass das Licht unten frei bleibt. Für alles andere, da habt ihr bestimmt schon gesehen, gibt es dann halt so Lampen hinten zum Dranhängen.
Lampenträger nochmal.
Genau.
Und
genau.
Wiederholungskennzeichen gegebenenfalls, wenn es verdeckt ist.
Also da auf jeden Fall, liebe Leute, wenn ihr sowas baut, ihr habt gerade gehört, ihr dürft das, was ich echt cool finde. Ich habe auch schon so Kombinationssachen gesehen, wie die Leiter war gekauft und dann hat man dieses Tool-System an die Leiter fest dran machen können. Ist auch eine super Nummer, also macht ruhig, aber denkt bitte daran, dass man euer Bremslicht sieht, dass man euer Licht sieht und dass ihr euch ladungstechnisch im gesetzlichen Bereich befindet.
Genau, damit ist der zweite Teil dieser Frage von Drive and Pause nämlich auch gleich beantwortet.
Sehr gut.
Der nächste Punkt wäre, Fischers Van-Ausbau fragt, Dachträger, Vorgaben, was gilt als fest verbaut, wann ist es Ladung? In Höhen, wann muss eingetragen werden und wann nicht?
Jetzt habe ich Angst.
Ja, also das...
Eine Frage für einen Freund.
Genau.
Oft so, ja.
Ja, also kommt drauf an, was draufsteht auf dem Teil. Wenn das jetzt nicht dieser Dachträger zum Beispiel irgendein Prüfzeichen hat, so ein E-Prüfzeichen, dann ist das ja prinzipiell wieder nicht eintragungspflichtig. Wenn das jetzt ein spezieller Dachträger ist, der von einem Fahrhersteller nur für dieses Fahrzeug mit dieser Fahrgestellnummer und dann ist eben dieser Hinweis drauf von wegen eintragungspflichtig, dann muss ich den halt eintragen. Mhm. Sollte jetzt gucken, dass man die Maximalhöhe, gibt es auch bei LKWs, nicht überschreitet, weil auch viele Brücken drauf ausgelegt sind.
Viele bauen sich die Dachträger selber und zwar aus Bosch-Profilen. Das bedeutet, es kommt oben aufs Dach eine Airline-Schiene, ne? Die wird mit dem Fahrzeug fest verbunden, genietet, verklebt, im besten Fall verschraubt. Die gibt es ja auch original beim Fahrzeughersteller schon, ne? Also beim Sprinter und beim Crafter gibt es das, da kannst du die mit ordern. Und darauf verschraubt man dann einen selbstgebauten Dachträger. Ja. Wie sieht das damit aus?
Da gibt es wieder die zwei Varianten. Mhm. Da gibt es den Grundsatz, über den 2 Metern ist es nicht so kritisch. Mhm. Da kann man den, denke ich, auch wirklich selber bauen. Mhm. Und einfach aufgrund der Gefährdungspotenzial ist da geringer und da gelten dann kaum Regeln. Mhm. Wenn das dann allerdings ein Kombi ist, ein Passat oder sowas und das hängt eben unterhalb von 2 Metern, dann sehe ich es nicht so einfach. Ja. Da müsste man sich dann an gegebene Richtlinien halten. Müsste ich mich tatsächlich selber mal einlesen, welche Kriterien zum Beispiel an so Dachträger eben von namhaften Herstellern gelten, weil man sieht es denen ja an, die haben vorgegebene Rundungen, keine scharfen Kanten. Genau. Vielleicht auch eine gewisse zulässige Deformation, einfach um eben Unfallfolgen zu mindern. Und all die müsste dann auch ein selbstgebauter Träger erfüllen, wenn er unterhalb den 2 Metern gebaut ist. Also da, so wird es ablaufen.
Also wir haben tatsächlich eine Firma, die baut Dachträger. Mhm. Die bauen die Dachträger für einen Sprinter und andere Fahrzeuge. Und die waren mit 2 oder 3, ich sag mal so Probedachträgern waren die halt beim TÜV und haben sich das bescheinigen lassen, das Ding ist Ladung und das funktioniert tatsächlich auch so, wie die es bauen. Und die halten sich dann quasi jetzt so bei jedem Dachträger an genau diese Richtlinie, die sie mit diesem TÜV, was auch, glaube ich, so Schweißleute, die Felgen umschweißen und so weiter, die machen das halt, da lachen sie.
Ja, kann man außen auch anfangen, die wir haben. Ja.
Also ich habe umgeschweißte Felgen auf meinem Auto.
Ja.
Und die sind abgenommen worden.
Abgenommen.
Diese Firma ist eine LKW-Firma, die baut Spezialanfertigung für Felgen. Ja. Und die haben sozusagen ein sogenanntes Schweißgutachten und müssen sich halt immer an diese Richtlinie,
dieses Gutachten. Ja, sehr gut. Also sowas ist in Ordnung. Wir hatten auch schon Thema, da hat man einen Porsche-Umbau. Mhm. Wurde ihm damals als eine sehr seltene Felge verkauft.
Ja.
Die Felge war dann irgendwann mal beim Reifenmontieren ist das Felgenhorn kaputt gegangen und war dann undicht und dann hat man erstmal festgestellt, das war nie diese seltene Felge, sondern da hat jemand halt mal aus zwei Felgen von der Vorderachse, hat man eine große für die Hinterachse gemacht und eine teure Felge imitiert. Ja. Ne, sowas haben wir auch.
Fuchsfelge?
Nee, war dann tatsächlich ein Nachbau. Also das war nicht die originale Felge, die kaputt gegangen ist, sondern es war ein Nachbau einer BBS-Felge.
Ja. Krass.
Ja. Und dann haben wir, das Gute war, die Firma BBS ist da sehr organisiert und die wissen immer noch ganz genau, welche Felge sie je produziert haben. Ja. Da haben wir da angerufen und dann haben die gesagt, also die Felge kommt definitiv nicht aus deren Werk und man hat dann auch bei genauerer Untersuchung von der Felge auch mal die gut vertuschte Schweißnaht dann auch mal. Ja. Und das, aber wenn es jemand wirklich zertifiziert macht, ist das ein ganz anderes Thema, wie jemand, der das halt eben nicht zertifiziert macht. Das hat halt einfach ist eine gewisse Sicherheit auch dahinter. Die Felge ist tatsächlich einfach von Ermüdung kaputt gegangen.
Genau.
Hätte dem auch bei Tempo 200 und mehr passieren können.
Also bei dem, nochmal um die Dachträgergeschichte zurückzukommen, wenn ihr die Verbindung zwischen Fahrzeug und Dachträger, wenn ihr das richtig ordentlich löst und nicht durch irgendwas selbstgebaute Einklemmen, was ich alles schon gemacht habe, Einklemmen, irgendwas gedönst, sondern wenn ihr, weiß ich nicht, eine Airline-Schiene drauf macht, wenn ihr die verklebt, wenn ihr die vernietet, dann könnt ihr natürlich auf die Airline-Schiene was draufbauen, weil ihr über diese 2 Meter sitzt. Achtet trotzdem darauf, dass ihr euch nicht mit dem Auge hängen bleibt, wenn ihr da hochklettert oder so.
Ja, da gibt es so einen Radius, Kantenradius, in der Regel 2 mm, einfach um um sich nicht zu schneiden, ist mal das eine Thema.
Deswegen diese Kappen an diesen Bosch-Profilen, dass da Kappen dann links und rechts draufkommen und damit ist das Ding eigentlich schon erledigt.
Aber das heißt in dem Fall, also es gibt ja so diese Aussage, sobald es also komplett fest verbaut ist mit dem Fahrzeug, muss es eingetragen sein. Wenn es nur verschraubt ist, ist es Ladung. Ja, nein?
Vielleicht. Ja, das ist...
Da streiten sich die Leute vor allen Dingen. Ich habe letztes Mal gehört, da haben sie sich gestritten, mit was für Werkzeug. Ja. Muss das Wort Werkzeug sein oder musst du das Werkzeug mitbringen? Also,
ist wirklich, die sind ja meistens mit einem Inbus oder so geklemmt dann.
Ja.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist genau genommen ein Werkzeug nötig zum Lösen. Wovon wir vorher ganz klar gesagt haben, der Kocher ist dann fest verbaut, wenn er ein Werkzeug hat. Ja. Das ist nicht, dass man da dann, das beißt sich, genau die Aussage beißt sich.
Ja.
Aber ja, wie gesagt,
da
ist wirklich das Thema Grauzone auch.
Jetzt hat Christian das Winkelgesicht.
Ja. Genau, Jens. Ist das von euch eine Auslegungssache? Wir gehen nachher mal in mein Auto, einfach nur mal so aus. Wir können ja die GoPro mitnehmen, die jetzt gerade aus ist. Deine läuft noch sehr gut. Das wird ja fest auf diese Airline-Schienen verschraubt.
Mhm.
Und das ist ja schon cool, wenn man das halt mit richtigem Werkzeug macht. Bei mir ist es, glaube ich, eine 8er Mutter, selbstsichernd, quasi ein 13er Schlüssel.
Mhm. Ja? Genau, das ist eigentlich fest verbaut. Also sobald man so ein Werkzeug braucht, klar. Wie das jetzt genau halt zustande kommt, dass manche Dachträgersysteme mit dem Inbus noch festgeklemmt werden, um ihn zu fixieren, das ist halt ist eine andere Kiste. Aber grundsätzlich eben, du musst einen Werkzeugschlüssel in die Hand nehmen, heißt es fest verbaut.
Also eigentlich eintragungspflichtig.
Wenn es, wie gesagt, oberhalb der 2 Meter ist, würde ich das nicht unbedingt sagen.
Ja.
Es ist drüber, es ist gefährdet niemand. Ja. Es ist zwar eine willentliche Änderung, das ist auch ganz wichtig, ein Verschleiß, der passiert. Da verliert man nicht die Betriebserlaubnis, aber sobald man willentlich was geändert hat, sei es ein Dachträger draufgesetzt oder eine Drehkonsole eingebaut, sowas führt halt eben zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Aber dadurch, dass deiner jetzt über den 2 Metern ist, führt er nicht zu einer Gefährdung und dann...
Und es sieht auch nicht...
Genau, dann ist so und dann wieder fertig.
Ja. Krass. Ja. Spannend. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema, ne? Vor allen Dingen, weil ich finde das mit diesen Dachträgern ja sogar eigentlich ganz cool. Ne? Viele kleben sich halt so ein Solarpanel aufs Dach, wissen nicht, wie machen sie es fest und so ein Kram. Da wird rum experimentiert mit so einem Dachträger, mit einem Schienensystem oder wie halt auch diese Bosch-Profilnummer. Ist es ja eigentlich von meiner Seite her garantiert, dass dieses halt auch fest drauf ist. Und nicht irgendwie mit falschem Kleber drauf oder nicht geprimert unten drunter und. Ist spannende Nummer. Aber wie du schon sagst, da können wir auch mal mit den Lassisee-Leuten quatschen. Thema Ladungssicherung einfach nochmal richtig, richtig krass tief machen, was jetzt schon tief genug ist. Ich bin froh, dass ich jetzt meinen Dachträger nicht mehr runterreißen muss. Von daher alles cool. Mit drei Kindern, nicht mit meinen, aber mit drei Kindern brauche ich ein Wohnmobil mit 5 Sitzen. Sprinter, Crafter mit 3,5 Zulassung sind fast nicht vorhanden. Was? Egal. Was gibt es beim Ausbau hier zu beachten? Lediglich Gesamtgewicht mit passieren oder muss eine Mindestzuladung pro Sitzplatz berücksichtigt werden? Habt ihr die Frage verstanden? Ich nehme mich nicht. Skepsele unterstrich.
Ja, so prinzipiell gilt ja das, was im Fahrzeugstand drinsteht. Das ist zulässige Gesamtgewicht, einmal technisch und auch im Zulassungsstart. Klar sollte das technische Zulassungsgesamtgewicht nicht überschritten werden, weil dann verändern sich bestimmt auch fahrdynamische Eigenschaften, wo man eben dann nicht mehr alles gewährleisten kann. Klar, wenn man jetzt viele Kinder hat, dann braucht man auch jedenfalls richtige Sitze, und wenn ich dann was umgebaut habe, brauche ich eben auch einen richtigen Sitz, ich brauche Sitzverankerungspunkte, das muss ja dann alles stimmig sein. Und zumindest bei erwachsenen Personen ist es so, dass eine Person mit 75 Kilo gewertet wird. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, muss jeder selbst beantworten. Aber
es gibt auch für das Thema, also man muss eine gewisse, man muss auch das 50 Kilo Gepäck muss man noch mit einrechnen. Und es gibt tatsächlich auch eine Formel, die wird vor allem dann interessant, wenn jemand zum Beispiel was ablastet. Aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Da gibt's dann eine, da spielt sogar die Fahrzeuglänge und die Anzahl der Betten und so weiter. Das ist ein bisschen kompliziertere Formel. Muss man dann im Einzelfall ausrechnen. Ja. Und dann spielt es, das war ja die Frage, glaube ich, welche Faktoren mit reingerechnet werden. Da gibt es eine Formel, man muss dann halt mal aufs konkrete Beispiel eingehen und mit dem konkreten Fahrzeug rechnen.
Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe und mal zusammenfassen darf, also ging es darum, ob er mit 5, also wie viel Restluft quasi im Ausbau sozusagen vorgehalten werden muss.
Ja.
Na, du kannst nicht auf 3,4 Tonnen ausbauen und sagen, okay, also meine Kinder, bis sie 2 sind, die können noch mitfahren, die wiegen nur so viel. Aber da hast du gesagt, gibt's eben eine Formel, was du eben vorhalten musst an Reserven, an Zulagen.
Und als Faustregel, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen, pro Person 75 Kilo.
Ja.
Da soll er in seinen Fahrzeugschein schauen. Im Feld G steht das Leergewicht. Da ist schon eine Person mit eingerechnet mit 75 Kilo.
Und ein voller Tank.
Das ist okay. Und dann jeder weitere Sitz eben multipliziert mal 75 und 50 Kilo Gepäck. Das ist mal so eine Faustformel, mit der kann er mal arbeiten. Und
Weil ich habe das gerade mal durchgeguckt, mir fehlt so das Thema Gewicht überhaupt. Bei einer Wohnmobilzulassung muss das Fahrzeug auf die Waage, sonst könnt ihr das ja nicht bestimmen, wie schwer ist dieses Ding. Jetzt habt ihr keine Waage.
Also wir haben eine Waage. Also wir haben tatsächlich eine, aber die hat nicht jede Prüfstelle, deswegen war die, hast du schon recht, also es hätte genau... Wir haben sie auch noch nicht so lange bisher, aber wir haben uns extra aus dem Grund eine besorgt. Und wir messen dann ein ausgebautes Wohnmobil.
Ja, auch. Ist auch aus. Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz Pause. Ich muss mich echt pinkeln.
Ja.
Und wir steigen in genau die Frage gleich nochmal ein.
So, liebe Freunde.
Wir sind wieder da.
Das Bewegtbild ist wieder da und sind zwischenzeitlich die Kameras ausgegangen. Zum Glück haben wir aber noch die Audiospur. Deswegen hattet ihr zwischenzeitlich ein Standbild. Und wir haben gerade entschlossen, dass wir 2 Folgen draus machen, weil aktueller Stand sind wir seit 1,5 Stunden am Quatschen. Krass. Das heißt, wir haben irgendwo zwischendrin einen harten Cut gehabt, aber das habt ihr dann ja schon gehört. Da mache ich dann nochmal ein extra Intro und Outro dazu oder wir nachher gleich zusammen.
Ja, genau.
Was auch leider bedeutet, der Lukas musste zu einem wichtigen Banktermin, hat er gesagt. Den kann man immer schwer verschieben, sowas, wenn man schon mal einen Termin hat. Deswegen sind wir jetzt noch zu dritt, aber es macht gar nichts.
Zu viert, wie ihr hört.
Ja, genau. Im Hintergrund tippelt Dexi durch die Gegend. Genau, also schlussendlich haben wir noch ein paar Fragen offen. Es geht eher so ein bisschen um rechtliche Geschichten. Friedrich and Wild?
Friedrich and Wild, ja.
Ich habe die WOMO-Zulassung bekommen, habe über das letzte Jahr aber ein paar Schränke verändert. Muss ich das erneut abnehmen lassen?
Nee, also prinzipiell nicht. Im Endeffekt habe ich ja schon einmal die Wohnmobilzulassung bekommen, weil ich gerade diese Must-Haves in meinem Fahrzeug drin hatte. Mhm. Und wenn ich dann eben nur quasi meine Inneneinrichtung etwas verändere, dann ändert sich ja nichts an diesen 3 Must-Haves und dann passt es. Dann Also okay. Eigentlich kein Problem.
Peter Röttl schreibt da im Nachgang quasi darauf aufbauend, ich sehe im Internet immer sehr häufig, dass Menschen erst einen Minimalausbau machen, damit die Umschreibung klappt. Kann einem das nicht beim nächsten TÜV um die Ohren fliegen, gerade was so Elektroinstallationen, Unterflurtanks etc. betrifft, dürfte im Prinzip die gleiche Antwort sein.
Genau. Prinzipiell würde sowas funktionieren, eine Abnahme zum Wohnmobil. Es muss halt diese Must-Haves haben und auch wohnlich sein. Mhm. Also wenn irgendwo noch offene Elektroinstallationen rum sind und ich habe im Endeffekt nur dieses Feldbett da drin und einmal festgemacht, dass ich ein Bett habe, funktioniert das nicht.
Okay.
Aber wenn es wohnlich aussieht, man sagt, okay, da könnte man drin wohnen, dann funktioniert das prinzipiell.
Okay, also wenn man sozusagen den Charakter
genau.
und die Must-Haves nach wie vor hat. Das Einzige, wo ich mir vielleicht über Gedanken machen würde, ist natürlich, was das Thema Gewicht angeht. Ne? Das könnte natürlich erheblich anders sein.
Genau, das müsste man natürlich dann gucken, wie das funktioniert, ob da überhaupt schon die zum Beispiel 90% der Sachen drin sind und ich habe nur noch ein paar verkleidungstechnische Sachen. Muss man natürlich gucken, wenn da jetzt gerade noch mal eine Gasflasche reinkommt, noch mal ein großer Tank, Unterflurtank, wie das aussieht.
Das heißt aber, wenn ein Wohnmobil bei euch zur HU kommt, also bei euch fährt es zufällig sowieso über die Waage und ihr sagt, Moment mal, das ist irgendwie völlig, völlig große Differenz oder wird das eigentlich auch
nicht? Bei der HU wird ja nicht mehr gewogen.
Okay.
Im Endeffekt gucke ich nach technische Vorschrift, Umweltverträglichkeit, Geräuschemissionen.
Genau. Aber das heißt, es wäre dann auch wieder eher was im eigenen Interesse, dass man sagt,
genau, dass man das richtige Gewicht hat.
Ja.
Weil im dümmsten Fall werde ich dann von der Polizei angehalten und habe ein völlig überladenes Fahrzeug und dann stehe ich da mit 300, 400 Kilo, weil ich den Ausbau noch nicht komplett hatte. Und dann kriege ich den Punkt.
Sehr gut. Welche Konsequenzen erwarten mich, sollte ich mit einem LKW zugelassenem Camper ohne Trennwand aufgehalten werden? Caro Roms. Hatten wir, glaube ich, vorhin schon. Ist ganz einfach zu beantworten. Es erlischt die Betriebserlaubnis.
Genau, weil das Fahrzeug eben nicht den Papieren entspricht. Genau.
Also da auf jeden Fall aufpassen. Dann stelle ich direkt schon die nächste Frage. Eine sehr, sehr spannende Frage. Gibt es Probleme, ein 6D-Temp-Fahrzeug, ursprünglich 3,5 Tonnen Pkw, als aufgelastetes Wohnmobil aufzulasten? Frage kam von Kai. Ja, habe ich, ja, genau.
Genau. Ich verstehe so ein bisschen zwei Fragen draus. Einmal dieses 6D-Temp-Fahrzeug zu einem Wohnmobil zu machen und einmal das dann aufzulasten. Ja. Prinzipiell ist mir jetzt nichts bekannt, wo ein 6D-Temp-Fahrzeug nicht zu einem Wohnmobil umgeschrieben werden könnte. Mhm. Weil die Anpassung der Abgasschlüsselnummer kann gegebenenfalls angepasst werden, laut diesem VD-TÜV-Blatt. Aber wenn da steht, gegebenenfalls angepasst werden, heißt kann, muss nicht, soll nicht, ist nicht in der Pflicht. Zum anderen das Thema Auflastung. Es gibt Auflastungen, die sind ohne technische Änderungen durchführbar. Dann sind es so aber eher geringe Änderungen von 3,4 auf 3,5 Tonnen, weil ich gerade nochmal diese 100 Kilo brauche für mein Wohnmobil. Aber wenn ich jetzt Auflastungen habe, die mehrere 100 Kilo betreffen, dann sind es eigentlich immer auch mit irgendwelchen technischen Änderungen. Und dann ist das auch ein größerer Aufwand auch zum Prüfen und eingetragen werden.
Wobei es da ja natürlich dann mittlerweile auch Gutachten für diverse Fahrzeuge gibt. Das war auch so eine Unterhaltung, die wir beim letzten Mal, als ich zu Besuch war. Ich weiß nicht mehr, wie ihr das formuliert hattet, aber das ist dann auch irgendwie, was nur derjenige, der dieses Gutachten gemacht hat, darf das quasi auch vertreiben.
Genau, also das ist nämlich so, dass diese Gutachten auf die Fahrzeugidentifikationsnummer passend sind.
Ja.
Das heißt, ich kann nur mit diesem Papier und diesem Fahrzeug, das matcht sich.
Ah, okay.
Und es ist natürlich auch so, dass der Prüfer keinen finanziellen Schiffbruch erleidet.
So hat es gesagt.
Sehr gut.
Ja, also das heißt, da hat sich dann irgendjemand mal, hat die Kohle in die Hand genommen und quasi eine Prüfung machen lassen für das Modell.
Ja.
Und unter diesen Voraussetzungen sind die dann quasi in der Lage, für das jeweilige eigene spezifische Fahrzeug das dann eintragen zu lassen.
was natürlich dann auch entsprechend vergütet wird, worauf dann natürlich die Investition relativ schnell wieder drin ist, vermute ich mal.
Es gibt auch ja bei Rollern diese Drosselung, die ist auch ganz oft Fahrzeuginnen immer spezifisch.
Verstehe. Und okay, sehr gut. Nochmal so, die Frage, ist eine Auflassung generell möglich? Hat man ja schon gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen? Hat man ja auch schon, hat man ja auch schon so ein bisschen... ist es, wenn ich Fragen zu dieser Auflastung habe, kann ich quasi als erstes zu euch fahren?
Ja.
Ich nehme mein Auto, nehme meine Papiere mit, erzähle euch mein Vorhaben und frage, was muss ich alles haben für eine Auflastung?
Genau. Weil lieber so als anders.
Genau, weil es halt speziell halt auch fahrzeugspezifisch ist. Ne?
Also es gibt für die klassischen Fahrzeuge, die zum Wohnmobil umgebaut werden können, eigentlich immer die Möglichkeit, irgendwie was aufzulasten, dann gegebenenfalls mit einer technischen Änderung, anderen Federn.
Ja. Woher wisst ihr das? Nur mal so als interne Frage. Also habt ihr direkt dann da Kontakt zu Mercedes oder VW? Oder?
Genau, also entweder aus privaten Sammlungen oder wir haben auch einen Zugriff auf verschiedene Plattformen, wo wir eben dann Gutachten uns besorgen können und einmal intern von der GTÜ und dann einmal noch überwachungsorganisationsübergreifend und da können wir uns natürlich dann auch informieren.
Also ihr müsst natürlich nicht direkt erst zu VW rennen und in ein schlechtes Lageristengesicht gucken, sondern wenn, direkt zum netten TÜV GTÜ Küssprüfer gehen.
Du meintest wahrscheinlich schlecht gelauntes Gesicht, kein schlechtes Gesicht.
Ja, ist manchmal. Umgang mit Zusatzbeleuchtung am Fahrzeug ist eigentlich eine recht einfache Frage für mich, der sich als Kfz-Mechaniker damit auskennt, weil es einfach Regeln gibt.
Genau.
Kannst du ja noch mal kurz drüber hauen, ansonsten könnt ihr die unter Paragraph. Genau. Vergessen.
Genau. Zusatzbeleuchtung, da gibt es während der Ausbildung als Prüfende gibt es so ein dickes kleines Büchle, das LTE-Buch.
Ja.
Es gibt ja sowas wie Arbeitsscheinwerfer. Ja,
genau.
Die brauchen so jetzt zum Beispiel keine Genehmigungs, aber prinzipiell brauchen alle LTE-Einrichtungen am Fahrzeug erstmal ein Prüfzeichen, bevor man da irgendwas machen kann. Das ist ja auch bei Importfahrzeugen so, dass die eben dann genehmigten Scheinwerfer brauchen. Es ist natürlich die Frage, was das für eine Zusatzbeleuchtung ist. Leuchtet die nach außen? Ja. Bleibt die im Innenraum? Ja. Ist es irgendwie eine Unterflurbeleuchtung, um mein Fahrzeug sichtbar zu machen, wenn es draußen steht?
Also die Beleuchtung muss ein E-Prüfzeichen haben.
Genau.
Das ist ja sowieso Standard. Leute, merkt euch dieses E-Prüfzeichen. Und dann gibt es halt einfach gesetzliche Regeln. Ne? Ein Fernscheinwerfer müssen immer zwei sein. Die haben gewisse Maße.
Vom gewissen Boden. Abstände.
Genau.
Genau. Das ist eben neben diese typischen Regeln, die einfach eingehalten werden müssen. Da ist dann auch kein Spielraum wirklich da, weil das sind einfach gesetzliche Regelungen. Und dann natürlich einmal europäisch und oder national. Und wenn, dann halt einheitlich europäisch oder einheitlich national.
Also das hört sich alles schwierig an, ist es aber tatsächlich nicht. Wenn ihr mal googelt, lichttechnische Einrichtung, Gesetze habe ich, glaube ich, da immer gegoogelt. Es gibt ein großes Gesetz, das erklärt das. Und dieses Gesetz ist wirklich total easy. Weil es genau drin steht, das und das muss der Scheinwerfer haben und das war's. Da gibt es auch keine, vielleicht so, nein, das ist wirklich alles genau geregelt, auch was Farben des Lichtes angeht und so weiter und so fort. Guck da gerne mal rein.
Was ich da allerdings noch einwerfen möchte, ich habe, als ich meinen TGE gekauft habe, von der Werkstatt ein internes Schreiben, das war, glaube ich, von der Dekra, wenn ich es mich richtig erinnere, gezeigt, weil ich natürlich auch so eine Leitbar oben auf dem Dach direkt haben wollte. Und dann haben sie gesagt, nee, es gibt eine neue Richtlinie, dass solche Sachen eigentlich nicht mehr zugelassen sind.
Mhm. Aber... warum hast du jetzt eine Leitbar auf dem Auto?
Genau. Warum habe ich jetzt eine Leitbar auf dem Auto?
Ja.
Ach so. Ne? Also da ist wahrscheinlich dann auch wieder so der Fall, dass es eben dann auch vom jeweiligen Prüfdienst dann quasi Anweisungen gibt, dass man da vielleicht nicht mehr ganz so
locker damit
umgehen sollte.
Ja.
Okay. Aber gut, wenn man die ganzen Regeln einhält, dann ist man ja safe.
Ja. Genau. Dann passiert eigentlich nichts. Es gibt ja auch mittlerweile... Umrüstsets von H7 auf LED-Scheinwerfer, von Osram oder von Philips gibt es jetzt auch mittlerweile, gerade für so Ducatos und also auch ein Thema Sicherheit dann natürlich wieder.
Ich sage nur Halleluja, endlich.
LED.
Das war echt, also lange Zeit ja schon so ein Ding, du baust es halt ein und hast es aber nicht genehmigt und wenn du erwischt wirst, kriegst du Ärger. Und mittlerweile
Xenon-Scheinwerfer und sowas
mittlerweile endlich und so. Mit Zulassung und so weiter. Das ist schon echt erstaunlich, wie viel mehr Licht das
bringt.
Was passiert bei leichtem Übergewicht? 3,5 Tonnen Zuladung, aber zum Beispiel 3,55 Tonnen. Sunny Sador schreibt, ich glaube, du hast das, glaube ich, hier zusammengeführt.
Genau, ich habe mir da, weil das eigentlich kein Prüfthema ist, sondern eher ein Bußgeldkatalogthema, habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Also in Deutschland liegt die Toleranz, die Messtoleranz, bei 5%. Das heißt, wenn du innerhalb dieser 5% liegst, passiert dir erstmal nichts. Wenn du bis 10% bist, kostet es 30 Euro, bis 15% 35 Euro, bis 20% 95 Euro, plus ein Punkt in Flensburg, 25% 140 Euro, 30% 235 Euro. So viel Mühe gibt sich sonst kein Land in Europa. Niederlande hast du 10%, die kennen sich mit Überladung aus, mit ihren großen Anhängern. Spanien 5%, Italien 5%, Belgien 2%, Dänemark 1%. Und jetzt wird's fies, Österreich, Schweiz und Frankreich haben 0%. In der Schweiz kriegst du über 5% eine Anzeige, also du musst dann vor Gericht und so. Und in Frankreich, das ganz übel, über 5% wird dein Fahrzeug sofort stillgelegt. Du bewegst das keinen Millimeter mehr. Und das sollte man gut im Auge behalten. Also
Überladung unterschätzt es tatsächlich nicht. Hier geht es wirklich um Fahrsicherheit auf jeden Fall. Die Fahrzeuge sind zugelassen. Für so und so ein Gewicht, alles was da drüber ist, kann euch keiner mehr garantieren, dass ein Auto die Vollbremsung macht, wie es eigentlich machen soll. Also achtet da auf jeden Fall drauf, das wird richtig, richtig teuer.
Sämtliche technische Systeme sind ja auch auf dieses maximale ZGM eigentlich ausgerichtet und nicht dann nochmal mehr.
Schade, die haben immer mit Abkürzung nicht ZGM.
Zulässige Gesamtmasse.
Lichttechnische Einrichtung. Ja, super.
Boah, wie ich das wusste.
Ja, na sicher.
Gut geraten. Ja.
Darf man den Transporter, ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage, darf man den Transporter als LKW zulassen, solange der Ausbau noch in Arbeit ist? Tobias Willi schreibt genau diese Frage. Genau.
Muss man ja im Endeffekt.
Ja.
Solange er kein Wohnmobil ist, ist er die Fahrzeugart, wo er davor ist.
Ja.
Im meisten Fall irgendwie ein LKW, geschlossener Kasten. Und solange ich dann eben noch nichts ausgebaut habe, umgebaut habe, ist das eben noch kein Wohnmobil.
Das Erste, was viele Ausbauer machen, ist als Erstes die Rückwand rausnehmen.
Genau, diese Trennwand.
Genau, ja. Jetzt ist aber das Problem, wenn die Trennwand ja raus ist, ist es ja eigentlich kein LKW mehr.
Genau.
Aber die Trennwand muss raus, weil ich den ja ausbauen möchte. Wie sieht das da aus? Also gibt es da irgendwas, was ich der Polizei vielleicht vorweisen kann, dass ich den gerade ausbaue oder dass es jetzt LKW ist, aber er wird zum Wohnmobil?
Prinzipiell sollte während dem Ausbau des Fahrzeugs natürlich nicht so viel rumbewegt werden, schon halb mal in Urlaub rumgefahren werden. Aber ich glaube, wenn man dann mal die paar Wege zur Prüfstelle mal hinfährt und im dümmsten Fall angehalten wird und man dem Polizisten sagt, hey, ich habe hier jetzt gerade den Termin zur Abnahme oder zum Abklären, dann sollte da jeder eigentlich Verständnis dafür haben.
Wobei ich auch da wieder so ein paar Informationen hatte, von MAN war das. Ich konnte den bestellen, entweder mit blankem Boden und Trennwand oder ohne Trennwand, aber dafür mit einem Boden mit Verzurösen. Dann wäre er auch theoretisch als LKW zulassungsfähig gewesen, anscheinend.
Angeblich. Wären wir jetzt neu, oder? Also es gibt doch keine offenen LKWs.
Das weiß ich nicht.
Das wäre neu.
Aber das wäre natürlich dann, durch die Zurösen hättest du natürlich entsprechende Ladungssicherungsmöglichkeit. Und darum geht es ja bei der Geschichte.
Ich habe mir jetzt einen Sprinter gekauft.
Mhm.
Ne? Der Sprinter wird sozusagen von Mercedes-Werk als zukünftiges Wohnmobil rausgegeben. Das heißt, keine Trennwand, kein Boden. Es sind zusätzliche Einrichtungen drin, Verkabelung, Dämmung etc.
Was aber nur geht, wenn du das an einen Aufbauhersteller verkaufst.
Genau.
Das können ja als Privatleute gleich vergessen. Vergessen, was Christian gerade gesehen hat.
Aber da ist es tatsächlich so, da sagt Mercedes, das Fahrzeug darf während des Ausbaus nicht bewegt werden. Mhm. Ihr dürft damit nicht ansatzweise draußen rumfahren, sondern erst, wenn das Ding im Wohnmobil ist, dürft ihr dann zum Zulassung, das kriegt seinen Stempel und fertig.
Mhm.
Ich glaube, auch da ist es so, dass ich habe irgendwann mal gehört, dass irgendeine TÜV-Station hat da mal, glaube ich, sogar einen Schein ausgegeben, dass vom TÜV-Prüfer stand, dieses Fahrzeug wird als Wohnmobil ausgebaut und deswegen fehlt eine Trennwand etc. Vorzuführen am bla bla bla. Ich glaube, wenn ihr da mal mit TÜV GTÜ redet, ob es da vielleicht was Offizielles gibt, irgendwie so. Aber ansonsten, wie du schon sagst, fahrt so wenig wie möglich mit dem Ding einfach rum. Klar, es ist nicht machbar, es ist nicht mehr möglich. Man kann aber genau das auch, wenn es so ist, halt auch bei der Polizei erklären. Wenn ihr die Sachen, wenn keine Trennwand drin ist und ihr fahrt die Sachen drin rum, macht die einfach mega krass fest. Also fahrt nicht mit den halb befestigten Küche draußen rum, sondern macht die einfach fest, dass halt die Polizei, wenn die euch anhält, sieht, ja, okay, die bauen gerade um, aber die Sachen sind fest drin und fertig. Eigentlich geht's genau. Nicht, aber ich glaube da...
Man muss ja irgendwann mal den Weg machen.
Genau, das also, so sieht's aus. Na?
Sehr gut. Wow. Kai-Uwe on Tour hat nochmal eine Frage gestellt, die wir ganz am Anfang schon beantwortet haben. Steuerliche Vorteile, ja, nein. Wo liegen denn die Unterschiede?
Haben wir schon.
Oftmals Wohnmobil auch durchaus teurer. Aber ist im Wesentlichen gar nicht die Frage, ob es günstiger oder teurer ist, sondern wie wird es genutzt.
Ja, genau.
Haben wir damit auch geklärt und geregelt. Jetzt machen wir nochmal ein Feierabendbierchen
auf. Ja, unbedingt. Ich habe einen Brand, alter Vater.
Ich habe echt... Alter Vater, mir fliegen die Ohren weg.
Entschuldigung, darf ich nochmal?
Ja.
Nur für die Leute da draußen. Ja.
Sehr gut. Das kann man auch, also egal.
Egal.
Du wolltest keins mehr, ne?
Nein, alles okay. Gut.
Wohlsein. Was für eine spannende Folge und ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass wir sie eventuell trennen oder auch nicht. Ich denke mal, wir trennen die Folge.
Ja, also ich glaube, auf YouTube machen wir die am Stück und ja. Als Podcast werden wir sie trennen.
Genau.
Vielen lieben Dank, dass du da warst, dass ihr da wart. Stoll und Kollegen heißt ganz offiziell die ja. GTÜ-Prüfstelle in Sindelfingen auf dem Flugfeld.
Ah,
quasi direkt an der Autobahn, super schnell zu erreichen. Hm. Also ruft da an, geht den Leuten auf die Nerven, ja. Sagt nicht, dass ihr von uns kommt. Nee, sagt er sehr gerne, dass wir von uns kommen. Ich fand es auch sehr cool, dass ihr euch bei uns gemeldet habt, ja. Weil es halt eben sehr, sehr viel Klärungsbedarf gibt ja. auf dem ganzen Gebiet und schlussendlich diese, was sind es mittlerweile, anderthalb Stunden und mehr, fast zwei Stunden mit Pause. Ganz kurz zusammengefasst, setzt euch mit euren Prüfern einfach zusammen. Ja. Sprecht das mit denen durch. Das sind nette Leute in den allermeisten Fällen. Wenn es keine netten Leute sind, dann geht er gleich am Anfang woanders hin.
Ja, ne?
Also genau. Das ist auch sowas, was ich wirklich empfehlen kann. Kommunikation, Bauchgefühl, wenn du das Gefühl hast, du bist da bei jemandem, der sinnhaft arbeitet und der nicht genervt ist, ja. weil du jetzt schon wieder dastehst, dann wirst du mit dem auch deinen Ausbau wirklich sicher und gut machen können. Und das war das Wort zum Sonntag.
Ja, ich möchte noch ein Wort loswerden. Vielen, vielen Dank an euch. Also grandios, dass ihr das so mitgemacht habt und alle Fragen wirklich mit Wissen und Gehwissen beantwortet habt. Aber es ist tatsächlich so, wenn die Leute da vorher so ein bisschen sich den Thema ein bisschen einlesen, ja. Wissen, dass da Menschen dahinter stehen, die auch nur ihre Rechnung bezahlen müssen, sich an gewisse gesetzliche Vorgaben halten müssen. Wenn ihr das wisst, dann es steht dieser Wohnmobilzulassung eigentlich nichts im Wege. Warum groß rumdiskutieren? Fragt die Leute. Geht dahin, lächelt, bringt euren eigenen Kaffee mit und dann ist alles cool. Vielen, vielen Dank euch. Ich fand's grandios, weil ja. selbst ich habe sogar noch was gelernt und das will was heißen.
Ja. Genau, und Informationen findet ihr dann auch im Busbastlerbuch.
Genau. ihr Lieben, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und
Dexi sagt
bis,
auch tschüss.
Viel Glück bei eurer, was heißt viel Glück, viel Spaß,
viel Erfolg.
Viel Erfolg bei der Wohnmobilzulassung. Und wir sind raus. Danke für alles.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.